Ladies and Gentlemen, Hibernation, der Winterschlaf ist vorbei. Welcome back zum Health Resolution Podcast. Und Episode 124, die den Titel trägt, der Pankreas. Wir sind gerade zurückgekehrt aus den Tropen, aus dem fernen Indonesien, wo wir 4 Monate verbracht haben. Und eigentlich waren wir 4 Wochen, 1 Monat und 4 Tage weg. Vorher waren wir nämlich noch in Doha und haben uns Doha mal angeschaut. Sehr interessant, sehr, sehr inspirierend auf allen Ebenen. Nicht nur Doha, sondern auch Bali. Wir konnten da relativ nah dran sein an den Menschen, die dort leben. An den, wie man so schön sagt, Locals. Mit den Tourists wollten wir nichts zu tun haben. Wir wollten nah an den Locals sein, waren wir auch. Und ich überlege jetzt schon, ob das eine eigene Folge wert ist, mit dem Aufhänger des balinesischen Hinduismus. Und ich glaube, dass das definitiv auch so sein wird. Wir hatten auf jeden Fall eine sehr, sehr augenöffnende, inspirierende und bereichernde Zeit und sind jetzt wieder da. Und ich bin bereit für die nächste Aufgabe. Habe jetzt eine längere Pause gemacht, weil ich, um ehrlich zu sein, keinen Drive hatte, keinen Bock hatte, neue Folgen aufzunehmen. Aber jetzt ist der Akku wieder aufgeladen. Und auf Bali habe ich mir überlegt, dass die nächste Episode, obwohl diese Viktor Schauberger Episode immer noch im Raum schwebt, die wird in Kürze definitiv kommen, zuerst einmal wieder eine anatomische sein wird, nämlich zum Pankreas. Der Pankreas ist ein relativ großes Organ. Bis 20 Zentimeter liegt in unserem Oberbauch und dem fallen sehr, sehr wichtige Aufgaben in unserem Stoffwechsel zu, in unserer Lebenserhaltung zu, wie wir heute lernen werden. Gelegen ist der eigentlich relativ mittig, hinter unserem Magen und leicht nach links von der Leber versetzt. Wenn ihr jetzt mal runterschaut an euch und ihr habt euer Brustbein, geht ein Stückchen nach rechts, da sitzt eure Leber. Und leicht nach links, mehr mittig, eigentlich hinter eurem Sternum, hinter dem Brustbein gelegen, hinter eurem Brustbein gelegen, liegt der Pankreas. Der Pankreas, ich habe gar nicht gesagt, ist natürlich die Bauchspeicheldrüse. Und der Pankreas ist nicht so viel kleiner als die Leber. Sagen wir mal, der ist schon so 60% der Leber, was relativ viel, beziehungsweise genug, über seine Relevanz verraten sollte. Das führt allerdings nicht dazu, dass Menschen jetzt den Pankreas kennen und wissen, was der macht und wie der funktioniert und warum der anatomisch so wichtig ist. Nee, es führt leider nicht dazu. Sollten wir allerdings wissen, so wie wir eigentlich über den Großteil unserer Organe oder über die Funktionsweise unseres Körpers ein wenig Bescheid wissen sollten, um zu wissen, wie wir uns zu verhalten haben. Der Pankreas, die Bauchspeicheldrüse, ist eigentlich nur in Verbindung mit der Zuckerkrankheit, mit der Diabetes bekannt. Ja, da geht es immer wieder um Diabetes, um Zuckererkrankungen, die immens, statistisch gesehen, immens riesig sind. Nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. In Verbindung damit kennen viele Leute, haben die Menschen schon mal die Bauchspeicheldrüse gehört. Und auch noch in Verbindung mit einem der gefährlichsten Tumoren, so wie die Schulmedizin den kategorisiert und einordnet. Das Bauchspeicheldrüsenkopfkarzinom. Leider kennen wir die Bauchspeicheldrüse nur, wie das so oft so ist eigentlich, nur aufgrund von Erkrankungen. Weil wir das immer wieder hören von der Schulmedizin, vom Onkel Doktor. Bringen wir unseren Körper eigentlich oftmals nur mit Erkrankungen in Verbindung. Dieses Karzinom, dieses Bauchspeicheldrüsenkopfkarzinom, ist allerdings nicht so gefährlich, weil sich das von anderen Tumoren unterscheidet. Überhaupt nicht. Einzig und allein ist es so gefährlich, weil das so eine direkte, dieses Kopfkarzinom so eine direkte Nähe zu entscheidenden Blutgefäßen hat. Und aufgrund der Aufgabe des Pankreas, wo wir gleich zu kommen werden. Die Silbe Pan bedeutet alles, all, und Kreas bedeutet Flesh, Fleisch. Ein sehr, sehr interessanter Wortstamm. Pan, alles, Kreas, Fleisch. Alles Fleischgewordene, könnte man sagen. Alles hängt also von ihm ab. Er ist derjenige, der alles zu Fleisch werden lässt. Warum ist es so? Schauen wir erst einmal, wie immer, auf die schulmedizinische, physiologische Funktion der Bauchspeicheldrüse. Weil hier vereint die Bauchspeicheldrüse schon eine Besonderheit. In der hormonellen Anatomie unseres Körpers gibt es, wie wir jetzt wissen sollten, nach 124 Episoden, mehrere Drüsen. Mehrere Drüsen, die Hormone freisetzen. Ich will nicht mal sagen produzieren. Schulmedizinisch würde das heißen produzieren, aber ich sage mal freisetzen. Drüsen, die ihr Hormon dabei direkt ins Blut abgeben, werden als endokrin betitelt. Das sind endokrine Drüsen. Zum Beispiel die Hypophyse, die Zirbeldrüse mit ihrem Melatonin, eines der wichtigsten Antioxidantien für unseren Schlaf. Die Schilddrüse zum Beispiel, der Hypothalamus, ja, waren eigentlich alle schon mal Thema in diesem Podcast. Und auch die Nebennieren sind endokrine Drüsen. Ja, die produzieren Adrenalin und Noradrenalin und Cortisol zum Beispiel. Die Nebennieren, die liegen unseren Nieren auf, die hängen da quasi mit dran. Oder halt eben die Bauchspeicheldrüse ist auch eine endokrine Drüse, aber halt eben nicht nur eine endokrine Drüse. Weil die anderen Drüsen, die ihre Substanz nicht direkt ins Blut abgeben, geben die ins Gewebe ab und werden als exokrin bezeichnet. Endokrin ins Blut, exokrin ins Gewebe. Die Tränendrüse zum Beispiel, die Speicheldrüsen im Mund, was sehr, sehr interessant ist. Speicheldrüsen heißen die im Mund und es heißt auch Bauchspeicheldrüse. Haben die was miteinander zu tun und ob die was miteinander zu tun haben? Die Verdauungsdrüsen im Magen, die Talg- und die Schweißdrüsen der Haut oder halt eben auch bestimmte Anteile unserer Bauchspeicheldrüse. Also Bauchspeicheldrüse gibt ihre Hormone ins Blut ab und auch ins Gewebe. Endokrin und exokrine Drüse zugleich. Warum ist das so? Warum macht der Pankreas das so? Warum ist das so entscheidend, dass der das kann? Wenn wir uns die anatomische Funktionsweise anschauen, die Schulmedizin dem Pankreas verliehen hat, und wer oder was in ihm dem exokrinen bzw. endokrinen System angehört, dann wird es relativ schnell klar. Der exokrine Anteil im Pankreas bildet im Gewebe großteilig Enzyme. Aktive Enzyme enden immer auf die Silbe Ase. Amylase, Lipase, Protease, beim Pankreas zum Beispiel. Amylasen spalten Kohlenhydrate. Lipasen spalten Lipide, also Fettsäuren. Und Proteasen spalten, dreimal geraten, Proteine. Dabei, in der Produktion dieser Enzyme, führt der Bauchspeichel das fort, was unser Mundspeichel angefangen hat. Ich habe gerade gesagt, die beiden hängen eng miteinander zusammen. Die Speicheldrüsen im Mund und die Bauchspeicheldrüse. Nämlich die weitere Zerlegung der Makronährstoffe. Das beginnt in unserem Mund, weil die Speicheldrüsen unseren Speichel produzieren. Und der Speichel anfängt, mit den Amylasen, diesen Enzymen, Kohlenhydrate zum Beispiel zu spalten. Wenn wir uns das anschauen, am Beispiel der Proteine, geht es darum, Proteinstrukturen aufzuspalten in Sekundär- und Primärstrukturen. Proteine werden immer aufgebaut in komplexen Strukturen, Primär, Sekundär, Tertiär, und dann ist es erst ein Protein. Hat einzig und allein mit der Komplexität der Verbindungen zu tun. Das heißt, wir müssen dahin kommen, dass wir alles in die Primärstruktur zurückbrechen, sagen wir mal so. Weil wir das Ziel haben, dass unser Dünndarm die Primärstruktur resorbiert. Und die Primärstruktur sind unsere Aminosäuren, die wiederum die einzelnen Puzzleteilchen sind, für unsere Leber zum Beispiel, Proteine neu zusammenzubauen. Voraussetzung für diese Aufspaltung der Proteine in die Primärstruktur und in diese kleinsten Einzelteile ist übrigens, Überraschung, Überraschung, das Kauen. Ohne den ausführlichen Kauvorgang machen die Proteasen von unserem Pankreas überhaupt nichts. Die gucken nur blöd. Weil wenn diese erste Spaltung im Mund durch den Speichel schon nicht stattgefunden hat, dann ist nur dumm gucken angesagt. Dann machen die Enzyme aus der Bauchspeicheldrüse überhaupt gar nichts mehr. Kurz einen Schluck Tee nehmen, der ist nämlich jetzt fertig gezogen. Habt ihr gehört, ne? So. Wenn diese erste Spaltung im Mund nicht stattgefunden hat, wird die Bauchspeicheldrüse mit ihren Enzymen nichts machen können. Und dann kann auch nicht die Herunterbrechung von Protein zu Peptid zu Aminosäure stattfinden. Das heißt, wir werden einen Aminosäuremangel erleiden, weil wir nicht genügend davon aufnehmen. Die Bauchspeicheldrüsenenzyme können also nicht weitermachen. Heißt, das Protein, weil es jetzt nicht ganz runtergebrochen werden kann, gelangt unverdaut in den Dünndarm. Heißt, wir haben keine Möglichkeit, die kleinsten Puzzleteile dieser Aminosäuren aufzunehmen. Wenn das der Fall ist, sind diese hochwertigen Proteine oder Aminosäuren, zum Beispiel, was weiß ich, aus Hanfsamen oder aus eingeweichten Kürbiskernen und Mandeln, sind die keine Bereicherung, sondern eine Belastung. Weil wir nicht dafür gesorgt haben, dass die in den kleinsten Puzzleteilen unten im Dünndarm ankommen und wir das Ganze aufnehmen können. Können wir dann nicht. Logisch? Logisch. Dann können wir mal kurz ins Detail gehen, wie das chemisch funktioniert. Dieses Auseinanderbauen bzw. die Produktion dieser Enzyme in der Bauchspeicheldrüse, die Kohlenhydrate spalten, die Proteine spalten, die Fette spalten. In den so benannten Azinuszellen passiert das im Pankreas. Da wird das sogenannte Trypsinogen produziert. Das ist ein inaktives Enzym. Ich habe gerade gesagt, aktive Enzyme enden immer auf Ase. An dem Namen Trypsinogen seht ihr, dass das kein aktives Enzym sein kann. Ist ein inaktives Enzym, logisch. Warum muss dieses Enzym vorher inaktiviert sein, bevor es aktiviert wird? Würde dieses Enzym in der Bauchspeicheldrüse selbst aktiviert werden, dann würde dieses Enzym anfangen, die Proteine der Bauchspeicheldrüse aufzuspalten und die Bauchspeicheldrüse zu zersetzen. Das passiert dann nur einmal und dann war es das für uns. Wäre ziemlich blöd. Allerdings sorgen wir dafür sowieso selbst durch unsere Trink- und Ernährungsweise, wie wir gleich sehen werden. Was die Schädigung der Bauchspeicheldrüse angeht, meine ich. Dieses inaktive Trypsinogen wird erst im Dünndarm aktiviert. Weil es im Dünndarm die Aufgabe hat, die Nahrungsproteine zu spalten. Zu diesem Trypsinogen, das ist nicht das einzige inaktive Enzym, kommen dann dabei noch mehrere Enzymvorstufen bzw. Enzyme, wie zum Beispiel Chymotrypsin oder Elastase als aktives Enzym. Chymotrypsin ist dabei ganz interessant, weil das verweist dabei auf den Chymusbrei. Das ist der Speisebrei, der aus dem Magen kommt, wenn wir essen. Und dieser Chymusbrei, hat laut der Schulmedizin immer, aufgrund der Magensäure, einen pH-Wert von 2. Absolute Märchengeschichte. Wenn wir uns das mal ein Beispiel anschauen. Ein ganz simples Beispiel, wie wir das schon oft gemacht haben. Der Peter, der kaut 35 Mal. Und der kaut Selleriescheiben von seiner Gabel. Nimmt die natürlich erstmal, ohne die Gabel zu kauen, nimmt er die Selleriescheiben von der Gabel und kaut auf den Selleriescheiben rum. Der Franz dagegen, neben ihm, der trinkt ein Glas Coca-Cola. Wir haben den Peter, der kaut Sellerie, und der Franz trinkt Coca-Cola. Wie soll der Chymusbrei, der jetzt im Dünndarm ankommt, der aus reinem Sellerie besteht beim Peter, wie soll der jemals den gleichen pH-Wert haben wie der Chymusbrei vom Franz, der gerade ein Glas Cola getrunken hat? Wie soll das gehen? Das ist ein Ding der absoluten Unmöglichkeit. Und da sind wir eigentlich schon am Knackpunkt, was die Bauchspeicheldrüse angeht und was man verstehen muss. Und da sind wir auch an der Stelle der wichtigsten Aufgabe, die die Bauchspeicheldrüse zu erfüllen hat. Die eben genannten drei Enzymvorstufen, die befinden sich alle in der Flüssigkeit, die der Pankreas höchstpersönlich selbst herstellt. Und die je nach Essverhalten des Menschen zwischen 1,5 bis 3 Litern täglich variieren. Wenn die das schon so angeben, zwischen 1,5 bis 3 Litern, ist schon klar, dass es von irgendwas abhängt. Und das hängt natürlich von der Trinkmenge ab, von den Getränken ab, die man konsumiert, und von den Dingen, die man isst und in seinen Mund wirft, in die Speiseröhre wirft, in den Magen wirft und die dann am Pankreas vorbei müssen, logischerweise. Danach bemisst sich, ob der Pankreas diese von dieser Flüssigkeit 1,5 oder 3 Liter produzieren muss. Diese Flüssigkeit besteht zum Großteil aus Sodiumbicarbonat. Das ist ein Natriumsalz und hat immer einen pH-Wert von 9,5. Geht nicht anders. Ist ein Gesetz, mathematisches Gesetz. Natriumsalz, Sodiumbicarbonat aus der Bauchspeicheldrüse hat immer einen pH-Wert von 9,5. Das ist nicht so, dass es einmal 6 hat und einmal 7,5 und einmal 11, immer 9,5. Bevor wir darauf eingehen, und weil das sehr entscheidend mit dem Sodiumbicarbonat zusammenhängt, der endokrine Teil des Pankreas, endokrin direkt ins Blut, produziert in den sogenannten Langerhanszellen unter anderem dieses weltbekannte Insulin. Das ist tatsächlich benannt, oder die Zellen sind tatsächlich benannt nach Paul Langerhans, der 1869 mikroskopisch andersartiges Gewebe ausgemacht hat. Der hat gesagt, das Gewebe hier im Pankreas, das sieht anders aus als das andere Gewebe im Pankreas. Und er hat gesagt, ja, das Gewebe sehe ich ganz eindeutig, muss lymphatisches Gewebe sein. Lassen wir mal so dahingestellt. Die Schulmedizin hat gesagt, nö, das stimmt nicht. Nachträglich, ja, heute verkaufen sie uns das. Nachträglich haben sie gesagt, nee, das stimmt nicht. Weil nach jahrelangem Rätselraten hat man dann diese Entdeckung von Paul Langerhans nachträglich zu diesen hormonproduzierenden Langerhanszellen erklärt. Und zwar, laut Schulmedizin, drei Hormone an der Zahl. Insulin, Glucagon und Somatostatin. Diese Produktion und Freisetzung dieser drei Hormone, wie immer in den hormonproduzierenden Drüsen in unserem Körper, regelt wer? Der Regisseur dieses Films in unserem Hirnzentrum. Der wichtigste Hohlraum unseres Körpers, der Hypothalamus. Insulin, so sagt man uns, wird produziert, damit der Zucker, der ins Blut gelangt, und bei einigen Menschen ist das eine ganz schöne Wagenladung, damit der Zucker in das Innere der Zelle gelangen kann. Insulin fungiert mittels Schlüssel-Schloss-Prinzip. Basierend auf diesem Prinzip, oder vielleicht erstmal so. Das Insulin dockt an den Rezeptor der Zelloberfläche an. Da sagt man uns, das ist eine Zelle, die hat eine Oberfläche, da ist ein Rezeptor für Insulin. Da dockt das Insulin an, weil da Zucker im Blut ist. öffnet den Zuckerkanal und der strömt in die Zelle ein. Da fungiert dieser Zucker als Benzin, als Brennstoff in den Zellkraftwerken, den Mitochondrien. Da wird der verbrannt, wie in einer alten Dampflok. So lernt das jeder, so wird das jeder lernen, ich hoffe nicht mehr lange, der sich irgendeinem medizinverbundenen Studium hingibt und alles, was er da hört, reproduziert. Wenn die Bauchspeicheldrüse das nicht mehr ausreichend macht mit dieser Insulinproduktion, dann werde ich bei der Blutabnahme und einem Schwellenwert im Blut von über 100 Milligramm pro Deziliter zum Risikopatienten beziehungsweise direkt zum Diabetiker erklärt. Ja, kommt ihr dahin, seht ihr, 106, nüchtern, dann seid ihr direkt Diabetiker. Die Folge, wenn man zum Diabetiker ernannt wird, lebenslang Insulinspritzen beziehungsweise so ein cooles Bluetooth-Gerät tragen, was das alles automatisch macht. Und dann kann ich mir das sogar noch in der App anschauen und genau tracken. Das ist genau wie mit den täglichen Schritten oder mit der Schlafqualität, wenn die Menschen mit der App schlafen und am nächsten Morgen gucken, und wie habe ich geschlafen? Schlecht. Die App sagt, ich habe schlecht geschlafen. Ich habe eigentlich das Gefühl, ich habe gut geschlafen. Scheiße, die App sagt aber schlecht, also habe ich schlecht geschlafen. Mit dem iPad unterm Kopfkissen. Habe ich übrigens auch schon mal gemacht. Jahren habe ich das wirklich, hatte ich eine Phase, da kamen diese Dinge raus, habe ich gedacht, mache ich auch mal. Ja, da war ich mir noch nicht so klar darüber, auf welchen Frequenzen ich meinen Kopf da 8 Stunden gelegt habe. Warum ist das nötig mit diesem Insulin? Warum muss ich mir das lebenslang spritzen? Was wäre die Folge, wenn isolierter Zucker frei in der Blutbahn verbleiben würde über Minuten und Stunden? Der Tod wäre die Folge. Warum? Weil die Blutbahnen vom Zucker zerfressen würden. Fragt mal einen Diabetiker nach offenen Wunden, Löchern am und im Fuß, die nicht mehr heilen. Dann wisst ihr Bescheid, was der Zucker macht. Weil hier ist die Folge auch langfristig und eigentlich auch sehr kurzfristig der Tod. Normalerweise würde es zum Zerfressen der Blutgefäße aber überhaupt gar nicht erst kommen. Weil der Zucker allein den pH-Wert, wenn der im Blut verbleibt, den pH-Wert, schon mal gehört, pH-Wert des Blutes 7,365 kippen lassen würde. Logisch. Wenn ich über Minuten und Stunden isolierten Zucker im Blut habe, als eine so aggressive Säure, natürlich wird der pH-Wert vom Blut dann bedroht werden. Die Folge wäre eine Sepsis. Das ist eine Blutvergiftung durch spontane Bakterienbildung im Blut, wegen dem sich ändernden pH-Wert. Das wäre dann das Ende. Oder vielleicht eine neue Chance und ein neuer Anfang in Kürze. Wer weiß das? Und um das an der Stelle direkt aufzulösen, weil ich weiß, dass ich in anderen Episoden auch schon erwähnt habe, unabhängig von der schulmedizinischen Erklärung, Insulin schließt dem Zucker die Zelle auf. Wenn Insulin den Zuckergehalt im Blut senkt, was ist Insulin dann auf jeden Fall? Dann muss Insulin ein chemischer Zuckerpuffer sein, ein Neutralisator, eine Base, die ein Gift, die eine Säure in ihrem pH-Wert neutralisiert. So gut das halt eben geht. Wie lange geht das? Wie viele Jahre kann ich täglich Zucker konsumieren, bis die Bauchspeicheldrüse sagt, danke, ich bin raus? Unterschiedlich. Manchmal 25 Jahre, manchmal 75. Manchmal reichen 9 Monate in einer Zuckergebärmutter aus, damit ich quasi als Diabetiker auf die Welt komme. Oder glauben wir tatsächlich, ja, ich weiß, ganz viele Menschen glauben das, glauben wir tatsächlich, dass der isolierte Zucker bei der Gebärmutter Halt macht und sagt, ja, nee, da gehe ich nicht rein. Ist die Gebärmutter, hüpf, da liegt ein Embryo, der wächst. Nö, da gehe ich nicht rein. Ja, das ist ein sehr, 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 sehr interessantes Thema. Und da ich eben von den Mitochondrien gesprochen habe und die Schulmedizin sagt, Zucker ist der Brennstoff, dann müsste das doch bedeuten, je mehr Zucker ich konsumiere, desto mehr Energie habe ich, oder? Kann ich oben 5-6 Esslöffel isolierten Zucker jeden Tag reinwerfen, ist doch kein Problem. Ist doch der Brennstoff für unsere Zelle. Es macht keinen Sinn. Natürlich kommt dann die Erklärung, ja, aber wenn man zu viel reinwirft, dann wird der Zucker in Form von Fett gespeichert und dann wird man ganz dick. Wenn es wirklich so wäre, dass der Zucker in das Blut strömt, Insulin kommt und dem Zucker die Zelle aufschließt, wäre das anders. Dann wäre die Folge anders. Es macht in diesem Ablauf schon absolut keinen Sinn. Insulin ist ein Säurepuffer. Und sonst nix. Und Zucker, um das hier auch nochmal ganz klar zu sagen, ist nicht der Brennstoff für unseren Körper. Nur im ursprünglichen Sinne, sagen wir mal so. Wir wurden alle auf den Zuckerstoffwechsel getrimmt. Durch das, was sie uns seit Jahrzehnten auf den Teller schmeißen. Eigentlich, schon sehr oft gesagt hier, sind Salze unsere Energiequelle. So wie die Bauchspeicheldrüse halt eben auch Sodiumbicarbonat produziert. Warum produziert die Bauchspeicheldrüse keinen Zucker? Wäre doch viel einfacher. Produziert die Bauchspeicheldrüse, zack, kann direkt in die Zelle, haben wir immer Energie. Nee, die produziert eine Salzverbindung mit einem pH-Wert von 9 bis 9,5. Keinen Zucker. Da alles eine Entsprechung benötigt, gibt es auch hier Entsprechungen zum Insulin. Der Gegenspieler des Insulins ist Glucagon. Glucagon soll den freien Zucker im Blut erhöhen. Insulin senkt, Glucagon erhöht den freien Zucker im Blut, wenn dann welcher benötigt wird. Heißt am Beispiel Stresssituation, da sind wir Experten drin, Stresssituationen zu kreieren. Reicht eigentlich schon, wenn wir die ganze Zeit durch unseren Mund atmen, in unsere Brust, dann werden die Anteile des sympathischen Nervensystems schon direkt aktiviert und wir haben Stress. Meine sympathischen Nervenanteile werden aktiv, weil der Boss namens Hypothalamus das veranlasst. Der koordiniert, wie ich eben schon gesagt habe, alles. Zum Beispiel auch die Nebenniere und die Produktion der Hormone in der Nebenniere, die wie gesagt den Nieren direkt aufsitzt. Wie so eine kleine Erbse sitzt hier oben drauf. Der Befehl an die Nebennieren lautet dann: Adrenalin ausschütten, Cortisol ausschütten. Cortisol ist übrigens das, was man genommen hat, um Cortison zu produzieren. Ja, kennt jeder von euch dieses Medikament, der krasse Entzündungshemmer? Hat man Cortisol nachempfunden, einer körpereigenen Substanz. Adrenalin ausschütten, Cortisol ausschütten. Die Wirkung davon, die Blutbahn wird eng gestellt, der Blutdruck wird somit automatisch gesteigert, die Immunzellaktivität wird quasi ausgeschaltet. Genau wie bei den Cortison-Tabletten, daher hat man das. Man hat gesehen, oh, das Hormon Cortisol, und dann werden die Immunzellen inaktiv. Das heißt, was brauchen wir bei jemandem, der eine chronische Entzündung hat? Wir geben dem einfach eine Tablette mit einer ähnlichen Funktion, in einer viel höheren Konzentration, nennen das Cortison. Und dann werden wir forcieren, dass das Immunsystem diese Stellen, die eigentlich diese Zuwendung brauchen aufgrund einer chronischen Entzündung, einfach überhaupt nicht mehr bearbeitet werden. Zack, dann merkt der Patient das nicht mehr. Aber im Hintergrund wird die Stelle immer größer und das Problem immer größer. Es wird auch die Peristaltik gestoppt, das ist die muskuläre Darmbewegung. Die Verdauung wird quasi ausgeschaltet. Gleichzeitig dazu kommt der Befehl an unsere Bauchspeicheldrüse: Bitte Glucagon ausschütten. Glucagon. Die geht hin und schüttet also Glucagon aus. Glucagon bewirkt, dass die Leber und der Muskel Zucker ins Blut abgeben. ATP, Adenosintriphosphat, das ist der Speicherzucker. Das ist eigentlich ein Notfallsystem. Dieses ATP wird für Notfälle gespeichert. Nicht, weil es unser Energiespender Nummer 1 ist. Dieser Speicherzucker, Adenosintriphosphat, ATP, wird dann auseinandergebaut und der reine Zucker strömt ins Blut. Glucagon kommt aus der Bauchspeicheldrüse, Leber und Muskel sagen, okay, alles klar, wir geben Zucker frei ins Blut, bauen den auseinander. Und dann haben wir wieder freien Zucker im Blut. Heißt, in jeder Stresssituation passiert was? Ganz genau. Ihr kreiert die Situation von isoliertem, freien Zucker im Blut. Eine ziemlich beschissene Situation. Und natürlich muss dabei jetzt das Insulin durch das Glukagon gesenkt werden. Ja, weil sonst würde das Insulin den ganzen Zucker neutralisieren und aus dem Blut befördern. Dann haben wir die Wirkung nicht, die wir wollen. Weil wir wollen in dieser Notfallsituation kurzzeitig auf das Zuckersystem umsteigen, um wegrennen zu können. Nie vergessen, diese Situationen sind im natürlichen Zustand nicht alltäglich. Die haben wir kreiert durch die Umwelt, die Ernährungsweise, die Atmungsweise, die uns geschaffen wurde. Ja, und die wir ein bisschen mitgeschaffen haben, die wir tagtäglich mitbefeuern, weil wir uns für nichts interessieren. Aber natürlich wurde die auch im Hintergrund für uns geschaffen und wir sollen alle so unterwegs sein. Ich werde jetzt hier nicht, oder so ein Arbeitsalltag. Ja, morgens um 6 Uhr auf die Arbeit, 12 Stunden ins Büro setzen, auf den Stuhl und wieder nach Hause. Ich werde jetzt hier nicht auf alles eingehen, haben wir sehr, sehr oft thematisiert, dieses Thema. Der Boss vom Insulin und vom Glukagon ist das dritte Hormon der Bauchspeicheldrüse, Somatostatin. Weil das hemmt sowohl Insulin als auch Glukagon. Was wäre demnach also der Zustand, in dem weder Insulin noch Glukagon im Blut sind? Das heißt, in dem weder der Zuckergehalt, der freie Zuckergehalt im Blut gesenkt werden müssen oder halt durch Glukagon erhöht werden müssen, weil wir in einer Stresssituation sind. Wann tritt der heutzutage noch ein? Weil entweder wir essen bzw. trinken zuckerhaltige Getränke oder wir sind gestresst. Der Zustand existiert heute quasi gar nicht. Der Zustand, mit Zucker in der Blutbahn kaum bis überhaupt nicht konfrontiert zu sein, der tritt, sage ich, nur bei einer Handvoll Menschen auf. Weil allein schon die tägliche Häufigkeit des Essens bzw. Trinkens verhindert das komplett. Wenn ich morgens frühstücke um 8, Scheibe Brot mit Marmelade, weil ich immer gehört habe, Frühstück muss süß sein, morgens muss man süß essen, für die Energie, um wach zu werden, um leistungsfähig zu sein. Um 10 habe ich eine Tasse Kaffee mit Zucker, um 11 einen Apfel, um 13 Uhr habe ich ein vernünftiges Mittagessen, um 16 Uhr ein Stück Kuchen im Büro und um 19.30 Uhr Abendessen. Da gibt es keine Minute, in der das Insulin bzw. der Zucker überhaupt mal gänzlich aus der Blutbahn geräumt sein können. Aufgrund der Abstände und aufgrund der Dinge, die dort getrunken oder gegessen werden, ist das unmöglich. Ist immer Restinsulin, ist immer Restzucker im Blut. Ja, irgendwoher muss es natürlich kommen. Ja, die koronaren Herzkrankheiten, die Herzinfarkte, die Schlaganfälle und so weiter. Das sorgt dafür, dass unsere Blutgefäße in einem absolut katastrophalen Zustand sind und immer weiter verengen und irgendwann so eng sind, dass kein Blut mehr transportiert werden kann an gewissen Stellen. Und für alle, die sich zum Beispiel Sorgen um ihr Gewicht machen und es nicht schaffen abzunehmen, um beispielsweise Fettgewebe abzubauen, was ich mir über Jahre erarbeitet und antrainiert habe, dafür bräuchte ich Glukagon. Weil Glukagon aktiviert den Abbau und die Auflösung von Fettstrukturen. Wenn Insulin präsent ist, findet das nicht statt. Wenn euch also, und ich weiß, das passiert oft, der Diabetiker-Facharzt sagt, dass man als Diabetiker ganz viele kleine Mahlzeiten täglich zu sich nehmen soll, dann dreht euch um und rennt ganz schnell weg. So werde ich zum Diabetiker. So kann ich den Zustand nicht heilen. Das funktioniert nicht. Und ich kann auch kein Glukagon ins Blut bekommen und Fettstrukturen abbauen und somit vielleicht mal eine etwas geringere Ziffer auf der Waage sehen. Wird nicht passieren, es ist nicht möglich. Diabetes, sage ich euch, ist so leicht zu heilen, ist vielleicht in der Heilung die leichteste aller Disbalancen und Symptomatiken. Ja, wenn es hier jemanden gibt, gerne melden. Dann machen wir mal eine Feldstudie, können wir mal dokumentieren. tobias.levels@healthresolution.de. Ich sage keine 4 Wochen und das Thema ist durch. wenn man natürlich irgendwann in einem Zustand ist, wo man schon offene Füße hat und so weiter, dann wird es ein bisschen komplizierter. Aber sehr, 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 sehr lange ist das im Handumdrehen heilbar. Haben wir im Retreat, in einem unserer Retreats, schon erlebt. Schon nach 4 Tagen bei einer Frau, die auch so einen schönen Bluetooth-Sender hatte, schon nach 4 Tagen war das Ganze auf einem Niveau, wo man sagen kann, ja, da ist eigentlich nichts mehr zu sehen von Zucker. Brauche nochmal einen Schluck Tee. Ist übrigens ein Tee, frische Minze aus dem Garten, frischer Ingwer, nicht aus dem Garten, aus Peru. Und dann eine Rinde eines Baumes, die wir uns, also nicht den ganzen Baum, sondern wir haben uns die Rinde in einem Glas von einem Laden mitgeben lassen aus Bali. Sehr, sehr heilsame Rinde, stark anti-entzündlich, antioxidativ, wird ganz rot der Tee. Kachang heißt das auf Bali. Sowieso, das Wissen dort über die Anwendungsmöglichkeiten von Pflanzen und Bäumen ist generell sensationell. Das wäre auch mal eine Folge wert, weil ich glaube, dass wir hier in unseren Breiten auch ganz viele Dinge einsetzen können, von denen wir überhaupt keine Ahnung haben. Und damit meine ich jetzt nicht Wildkräuter, ja, nur weil mal jemand ein bisschen Giersch isst und Schafgarbe und was weiß ich nicht was. Nee, ich meine wirklich auch Rinde von Bäumen und Dinge, die wir noch gar nicht angerührt haben. Zurück zu unserem Protagonisten. Weil dieses gestörte, unnatürliche Essverhalten fällt logischerweise auf die Bauchspeicheldrüse zurück. 4 zuckerhaltige Mahlzeiten, jeden Tag meistens. Ja, übrigens auch Obst. Obst ist auch zuckerhaltig. Alkohol, Käse, Milch. Milch, übrigens der Endgegner für Diabetes. Fleisch. Und das alles ohne ionisiertes Wasser, ohne hochwertiges Salz. Weil Salz ist ja gefährlich. Darf man nicht zu viel. Kriegt man Bluthochdruck. Sellerie, Gurke, Spinat, Grünkohl. Das kann nur eine Konsequenz haben. Die Konsequenz heißt, 11 Millionen deutsche Diabetiker, die zu 95% an Diabetes Typ 2 leiden. Ah, habe ich jetzt vergessen. Stimmt. Wie konnte ich? Es gibt natürlich in der Kategorisierung von Diabetes einen Typ 1 und einen Typ 2 Diabetes. Typ 1, mal wieder der Klassiker. Da sind, so sagt man uns, aus genetischen Gründen die Langerhansinseln, die unser Insulin produzieren, in der Bauchspeicheldrüse beschädigt und produzieren kein Insulin mehr. Blöd, muss ich lebenslang spritzen. Allerdings leben mit diesem genetischen Defekt, Typ 1, nur gut 400.000 Menschen in Deutschland mit diesem Zustand. Ist ein bisschen wenig, oder? Für einen Gendefekt. Und die meisten von denen kommen auch nicht so auf die Welt, sondern in Anführungszeichen erkranken in den ersten 17 Lebensjahren. Hä? Was sagt uns das? Genetik schaltet sich erst nach 11 Lebensjahren an oder wie? Oder nach 16,5? Da ist die Logik, entzieht sich mal wieder jeglicher Logik. Können wir also einen Haken hintermachen. Weil Dinge, die nicht folgerichtig und logisch sind, brauchen wir nicht in Wahrheit, nicht mit Wahrheit in Verbindung bringen. 16% aller Todesfälle in Deutschland stehen in Verbindung mit Diabetes. 16%. Und 10% aller schwangeren Frauen, in Anführungszeichen, erkranken an einer Schwangerschaftsdiabetes. So viel zur Frage, ob der Zucker vor der Gebärmutter halt macht. Macht er nicht. Und die ist natürlich, diese Schwangerschaftsdiabetes ist natürlich vom Himmel gefallen. Die ist nicht ausgelöst durch den Zucker und einen katastrophalen Säure-Basen-Haushalt. Genetisch. Die Mama, die hatte das während der Schwangerschaft auch schon und die Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Oma aus dem 15. Jahrhundert hatte das auch. Also muss ich das ja auch haben. Haben einige Frauen von euch haben das bestimmt schon gemacht, oder? In der Schwangerschaft. Zuckerwasser trinken, um eine Schwangerschaftsdiabetes auszuschließen oder nachzuweisen. Und wenn ihr die vorher nicht hattet, vor diesem Test, dann habt ihr die definitiv nach dem Test. Absurd. Glas mit Wasser und ein LKW Zucker rein und gib ihm. Die Bauchspeicheldrüse eines jeden von uns freut sich auf jeden Fall über jede Pause. Und die hat die auch dringend nötig. Ja, selbst wenn ich 3-mal täglich streng basisch esse, dann wären 1 bis 2-mal definitiv besser. Weil die dreimal braucht kein Mensch. Ja, Voraussetzung dafür ist eine gesunde Darmschleimhaut, die alles in sich aufsaugt, was oben reinkommt. Hat aber auch kaum jemand. Kann man aber hinkommen, wenn man dieses streng basisch jeden Tag mal ein Jahr durchzieht. Weil irgendwann, wenn die Darmschleimhaut wirklich gesund ist, mit ihrer Tennisplatzgröße, dann reicht eine hochwertige Mahlzeit am Tag. Niemand braucht mehr. Und wer das nicht glaubt, muss es einfach mal erleben. Wie gesagt, tobias.levels@healthresolution.de fürs Health Resolution Programm. Das wäre schon mal ein sehr, sehr guter Start, in die Richtung zu gehen. Wir täten also sehr, sehr gut dran, dieses System Bauchspeicheldrüse und ihre Funktionsweise zu verstehen. Weil das ist ein Organ, mit dem man sich auf jeden Fall gut stellen sollte. Und das wir entlasten müssen, wann immer das geht. Natürlich sollten wir uns mit jedem Organ gut stellen, allein aufgrund unserer Ernährungsweise, unserer Lebensweise. Dann ist das die Konsequenz. Ja, ich muss mich auch mit der Lunge oder dem Herz gut stellen. Ich kann nicht weil wenn ich der Bauchspeicheldrüse schade, kann ich sicher sein, dass ich auch allen anderen Organen schade. Das ist immer das Gute daran. Ja, es gibt diese natürliche Art und Weise, gesetzmäßige Ernährung. Und wenn ich meiner Bauchspeicheldrüse etwas Gutes tue, dann heißt das, ich ernähre mich im pH-Wert streng basisch. Und dann profitiert die Leber, dann profitieren die Nieren, dann profitiert das Herz, dann profitiert das Gehirn, dann profitiert die Milz, dann profitiert die Galle, alles. Aber wenn diese Bauchspeicheldrüse nicht mehr hinterherkommt, aufgrund jahrelanger Fehlentscheidungen, und weil die nicht mehr in der Lage ist, ausreichend von diesem, ich sag's nochmal, Sodiumbicarbonat, das ist ein ganz entscheidendes Salz. Wenn die nicht mehr hinterherkommt, nicht mehr in der Lage ist, genügend davon zu produzieren, weil wir Narren oben nur komische säurebildendes Zeugs reinwerfen, dann wär's das eigentlich gewesen. Das ist der Tod für unseren Körper. Es funktioniert nicht. Dann kann das Leben, in Anführungszeichen, wenn man das Leben nennen will, wenn man dann sich Insulin spritzen muss und so ein Bluetooth-Ding implantiert bekommt, dann kann das Leben nur weitergehen, weil die Schulmedizin, uneigennützig wie sie ist, Spritzen entwickelt hat, die uns Insulin schenken. Man könnte übrigens auch Geld sparen und Natron spritzen. Würde auch funktionieren. Sodiumbicarbonat. Bitte nicht ausprobieren, aber es würde funktionieren. Oder man könnte einfach hingehen und sich basisch ernähren und gesund sein und vital sein und eine gesunde Bauchspeicheldrüse haben und nicht 6-mal am Tag Zuckerschübe ins Blut zu schicken. Das ist die andere Möglichkeit. Dazu muss ich allerdings wissen, wie ich das tagtäglich mache, wie ich das tagtäglich so lecker gestalte, dass ich Bock drauf habe, das zu machen. Dann brauche ich am Anfang Disziplin, weil ich mich jahrzehntelang anders ernährt habe und in einem relativ schlechten Zustand bin. Bis zu dem Punkt, wo es umschlägt quasi, wo der Körper dann langsam anfängt auszuscheiden, Säuren auszuscheiden, Altlasten abzuwerfen und wo ich dann langsam merke, oh krass, so, das ist also diese Vitalität, von der immer alle reden. Das ist also diese Symptomfreiheit, diese Balance, von der Doof immer quatscht in diesem Podcast. Das ist halt die andere Option. Oder ich mach's wie 11 Millionen anderer Deutsche und fange an, Insulin zu spritzen. Die Entscheidung liegt immer bei uns. Tagtäglich, ob Weißbrot und Cola oder Spinatsalat mit Hanföl und Zitrone. Die Entscheidung, die kann man täglich neu treffen. www.healthresolution.de, tobias.levels@healthresolution.de, jegliche Anfragen, wie ich eben gesagt habe, zusammenarbeiten. Wenn es jemanden gibt, der jetzt schon seit Jahren mit Diabetes rumrennt und der das nicht mehr haben möchte, die Feldstudie ist vorbereitet. Wir hören uns schon sehr, sehr bald wieder. Ich weiß nicht, wer von euch, weil dann wird die erste Episode erscheinen dieses Podcasts auf Englisch. Ich habe mich dazu entschieden, die essentiellen Folgen dieses Podcasts zu bündeln und Folgen auf Englisch aufzunehmen, weil ich möchte, dass das auch Menschen hören können, die Deutsch nicht verstehen. Und da gibt es ja viele von auf der Welt, wie ihr wisst. Und dann wird definitiv eine der nächsten deutschen Episoden die Wasser-Viktor-Schauberger-Episode sein. Ja, ich lege mich fest, das wird die nächste werden. So, schönen Dank, dass ihr nach dieser Pause treu geblieben seid, dass ihr eingeschaltet habt und dabei wart. One love. Eat till a cipher complete and let's heal this life on the street. Yeah, the foundation of food and its nourishment. The building blocks that many flock and flourish with. Used to be I ain't eat these things, but them leafy.